Na dann los, denkt sie sich, und sie zieht ihre Schuhe an und zieht ihre Jacke an und packt das Handy ein und die Hausschlüssel und was man halt so macht, wenn man losgeht. Alles, was man so braucht, wenn man sich auf den Weg macht, wenn man aus dem Haus geht, dann ist manches schon ganz routiniert. Bei euch vielleicht auch. Wenn ihr aus dem Haus geht morgens, ich weiß nicht, ob ihr so eure Routinen habt, dann weiß man genau, wo der Hausschlüssel liegt, wo die Schuhe sind, die man anzieht. Da geht man an der Garderobe vorbei. Wenn man nicht gerade im Homeoffice festhängt, dann macht man das wahrscheinlich fast jeden Tag irgendwie im normalen Alltag. Dann gibt es aber auch noch andere Aufbrüche, die brauchen ein bisschen mehr Vorbereitung. Wenn man zum Beispiel auf eine große Reise geht, dann muss man schon vorher ein bisschen mehr sich Gedanken machen. Dann muss man geklärt haben, wer gießt die Blumen, wer leert die Briefkästen. Dann muss man die Heizung runterschalten. Man muss die Küche fertig machen, zumindest wenn man sie sauber wieder antreffen will, wenn man zurückkommt. Man packt auch ein bisschen aufwendiger für solche Reisen. Für manche beginnt so ein Aufbruch schon viele Tage vorher. Ich weiß nicht genau, was ihr so für ein Typ seid bei solchen Aufbrüchen. Ob ihr so jemand seid, kann man mal fragen. Wer bereitet bei solchen Aufbrüchen immer schon Tage vorher den Koffer vor und macht sich Gedanken und macht Liste? Wer ist so? Ein paar sind so. Okay, und wer sind eher so die spontanen Typen, die sagen, ach, das reicht doch alles noch und kurzfristig, dann geht's los? Haha, siehst du hier mal auch. Sind, glaube ich, sogar in der Mehrheit, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, manchmal Aufbrecher ist irgendwie so Wissenschaft für sich oder auch so ein bisschen Typsache. Manchmal ist es auch gar nicht so einfach, wenn man unterschiedliche Typen unter einem Haus hat und dann der eine sagt, es hat ja nur Zeit und der andere sagt, ach, wir müssen jetzt endlich dran denken, was wir alles mitnehmen müssen und so weiter. Da kann es dann ganz schön hoch hergehen. Aufbrecher ist manchmal aber auch einfach schon allein deshalb spannend, weil man was hinter sich lässt. Weil man die Heimat oder die Wohnung hinter sich lässt, das Gewohnte, man begibt sich nach draußen auf den Weg. Da steckt meistens ein bisschen was Unberechenbares drin. Man hat nicht alles im Griff, wenn man losgeht. Aufbrechen ist manchmal ein bisschen ein Wagnis. Es kann aber manchmal auch befreiend sein, zum Beispiel wenn es ein schöner sonniger Sonntagmittag ist und es zieht einen so richtig raus und man möchte endlich in die frische Natur und ein bisschen die Sonne genießen, dann ist Aufbrechen richtig befreiend. Manche muss man manchmal dazu überreden, dass sie sich aufmachen, ja, wenn der Sofa halt doch gemütlich ist. Oder ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen gegangen ist, ob ihr überredet worden seid, dass ihr hierher kommt, obwohl es halt ein bisschen nieselig ist und so. Oder ob ihr gesagt habt, natürlich, gar kein Problem, da gehen wir hin, das macht das Wetter nichts aus. Es ist eh schon Zeit. Meistens tut es dann gut, wenn man aufbricht und wenn man rausgekommen ist und wenn man losgeht. Ich hoffe, dass es euch auch gut tut, wenn man jetzt heute Morgen hierher aufgebrochen ist und losgeht. In der Weihnachtsgeschichte, da brechen Maria und Josef auch auf. Die müssen los, weil es der Kaiser so angeordnet hat. Gar nicht freiwillig, sondern die werden quasi auf den Weg geschickt. Es ist für sie nicht der beste Zeitpunkt für so eine lange Reise durchs Land, weil Maria inzwischen hochschwanger ist. Sie hat zwar so eine ähnliche Reise kurz vorher schon mal gemacht, aber da war sie eben noch nicht in dem Stadium wie jetzt. Weil der Josef ein Nachkomme von David ist, deshalb müssen sie los nach Bethlehem. Und es ist weit, einmal durchs Land durch. Sie wissen, dass es anstrengend wird für sie beide. Sie wissen noch nicht, wo sie unterkommen werden. Sie wissen noch nicht, wie die Reise verlaufen wird. Das ist ein Wagnis, ein mutiger Aufbruch, den sie machen. Sie lassen ihre Familien zurück und wissen gleichzeitig, dass ihr Kind nicht daheim geboren werden wird. Das ist schon absehbar, als sie losgehen. Es wird irgendwo auf der Reise, irgendwo unterwegs zur Welt kommen. Und so gehen sie los. Ganz schön mutiger Aufbruch. Die weißen Männer in der Weihnachtsgeschichte, die brechen auch auf. Die lassen auch ihre Heimat hinter sich. Die sind sogar noch viel, viel weiter und länger unterwegs. Die ziehen in ein fremdes Land, weil sie einen Stern entdeckt haben, der ihrer Deutung nach einen König der Juden ankündigt. Die lassen ihren Alltag zurück, ihre wissenschaftliche Arbeit. Die brechen auf mit einer Hoffnung, mit einer Erwartung, dass sie diesem neuen König die Ehre erweisen dürfen. Die wissen auch nicht, wie lange sie unterwegs sein werden. Die wissen noch gar nicht, ob man sie überhaupt zu diesem Königskind lässt. Und trotzdem ziehen sie los voller Hoffnung. Das ist ihr Antrieb. Das ist größer als alles, was sie zurückhalten könnte. Sie nehmen einiges mit, Proviant, Kamele, Wasser, was man so braucht. Auch Geschenke sogar, das Wertvollste, was sie finden, dass sie dem Königskind ihre Wertschätzung ausdrücken können. Und so ziehen sie los. Gewagt, einem Stern nach. Und dann brechen wir in der Weihnachtsgeschichte noch welche auf, nämlich die Hirten in der Nacht. Die überlegen sich vielleicht einen Moment lang, ob sie ihre Schafe zurücklassen oder ob sie ihre Schafe mitnehmen. Und beides ist eigentlich gewagt, denn es wäre total fahrlässig, die Schafe zurücklassen. Es wäre aber total aufwendig, wenn man sie alle mitnimmt. Wir wissen gar nicht, für was sie sich entschieden haben, ob sie ihre Schafe mitnehmen oder nicht. Auf jeden Fall ist für sie klar, dass sie losgehen müssen in dieser Nacht. Wenn ein Engel einen auf den Weg schickt, dann wenn man die Geburt vom Heiland verkündigt kriegt, dann geht man los. Dann wartet man nicht, bis es morgen wird, bis der Tag anbricht. Die Hirten wissen immerhin, dass sie ein Baby suchen sollen und dass es geboren ist. Und so laufen sie los durch die Nacht zum Stall, zum Heiland. Dreimal kommt es vor, liebe Gemeinde, dass jemand aufbricht in der Weihnachtsgeschichte. Losgehen und Schützendes, Vertrautes zurücklassen, sich ins Ungewisse wagen. Alle, die das da tun in der Weihnachtsgeschichte, tun das aber in dem Wissen und im Vertrauen, dass Gott mitgeht, dass sie begleitet werden, dass er ihnen hilft beim Aufbruch und dann auch unterwegs. Und vielleicht ist es bei uns manchmal im Leben ja auch so, dass immer mal wieder ein Aufbruch dran ist. Jetzt gar nicht mal nur heute Morgen im räumlichen Sinn losgehen, sondern auch im geistlichen Sinn. Dorthin, wo Gott einem begegnen will, vielleicht fällt es manchmal gar nicht so leicht, was zurückzulassen und sich auf was Neues zu wagen, auf einen neuen Weg zu begeben. Oder vielleicht bist du jemand, den diese Aussicht total in Schwung bringt, weil er sagt, ich habe Lust, was Neues zu entdecken, Gott neu kennenzulernen. Wenn Gott einen ruft, auf den Weg ruft, dann ist es gut, wenn wir aufbrechen. Und deshalb tun wir das jetzt auch gleich. Nach ihrem Weg kommen Maria und Josef dann an, in Bethlehem. Nach ihrer beschwerlichen Reise werden sie aber nicht mit einer komfortablen Unterkunft belohnt, so wie wir das uns manchmal wünschen, wenn wir am Ende von einer Reise sind und man sich endlich auf ein Bett legt, ein gemütliches, oder im Hotelzimmer eincheckt und endlich mal ein bisschen chillt, sagt man vielleicht, gell? Erst mal ankommen. So geht's mit Maria und Josef nicht. Sie müssen mit einem Viehstall Vorlieb nehmen und hier kommt das Kind zur Welt. Und hier in diesem Stall kommen dann auch die anderen an. Das ist der Ort, wo alle ankommen, alle drei Gruppen. Die Hirten tauchen auch in diesem Stall auf und bestaunen das neugeborene Kind. Die weißen Männer aus dem Osten, die waren eigentlich erst auf einer anderen Fährte, auf einer falschen Fährte, sind in Jerusalem gelandet. Aber jetzt kommen sie trotzdem hier im Stall am Ziel an. Das ist der Punkt, wo sie ankommen. Im Palast sind sie nicht angekommen, da waren sie immer noch auf der Durchreise. Und jetzt kommen sie an. Hier im Stall, da finden die Begegnungen statt, an dem Ort, wo sie ankommen. Da kommen unterschiedliche Kulturen an, also aus unterschiedlichen Ländern, Hintergründen. Da kommen unterschiedliche Milieus an, so wird man es heute sagen, die Armen und die Reichen, die Wohlhabenden, die Gesitteten und dann wieder die ganz einfachen Leute, die kommen alle an im Stall. Hier kommen die Wege an ihr Ziel, hier, wo sie Gott begegnen, alle drei. Ankommen in der Weihnachtsgeschichte findet dort statt, wo man Gott begegnet, wo man Gott trifft, wo man Gott ganz nahe ist, wo man ihm in die Augen sehen kann. Nicht hinter dicken Tempelmauern, wie man es damals gedacht hat, im Allerheiligsten, dass man dort Gott begegnen kann, dort, wo Gott geschützt ist vor normalen Menschen und auch vor den Ausländern, da wo die niemals reinkommen würden. Und man kommt auch nicht da an in der vertrauten Heimat, wo man hergekommen ist, stattdessen kommt man hier an im Stall, da wo es riecht, wo es nicht hygienisch sauber ist und rein ist, da kommt man an, weil man dort Gott begegnet. Alle drei Gruppen. Ich glaube, dass es auch ein schönes Bild für unser Leben ist. Auch da, wo wir in unserem Leben unterwegs sind und suchen, da wo wir eine Sehnsucht haben, wo wir Hoffnungen haben und Wünsche haben, da können wir an unser Ziel kommen, dort, wo wir Jesus finden. Der geistliche Zielpunkt unseres Lebens ist dort, wo man Jesus trifft. Das ist auch ein Treffpunkt. Das ist der Punkt, wo nicht nach Alter sortiert wird oder nach Bildungsgrad, nach Impfstatus oder nach Heiligungslevel. Bei Jesus kommen die Verzweifelten genauso an, wie die, die vor Hoffnung nur so strotzen. Die Sünder und die Gescheiterten kommen genauso dort an wie die Erfolgreichen und die Zufriedenen. Es muss nicht der Kirche sein, wo man ankommt, um Jesus zu begegnen. Es ist nicht eine festgelegte Glaubensform, nicht was Traditionelles, wo man im geistlichen Sinn ankommt. Es ist dort, wo wir persönlich Jesus begegnen. Dort kommen wir von unseren individuellen, von unseren unterschiedlichen Reisen an. Und wahrscheinlich kommen wir auch da nicht alle gleichzeitig an. Ich schätze mal, dass auch in der Weihnachtsgeschichte die Hirten und die Weisen nicht gleichzeitig den Stall bevölkert haben. Steht so nicht da, aber vermutlich wird es nicht gleichzeitig gewesen sein. Oder zumindest, dass sie nicht gleichzeitig angekommen sind. Wir kommen auch nicht alle gleichzeitig und auch nicht auf dieselbe Weise bei Jesus an. Die einen, die bringen in der Weihnachtsgeschichte ausdrucksstarke Geschenke mit, auch wenn sie unpassend sind in so einem Stall. Die anderen bringen überhaupt keine Geschenke mit, weil sie sich sowas gar nicht leisten könnten. Und so ist bei uns im Geistlichen manchmal auch. Wir kommen nicht gleichzeitig und nicht gleichartig bei Jesus an. Die einen, die wachsen schon als Kinder in diesen Glauben hinein. Für die ist es ganz selbstverständlich, damit groß zu werden. Da sind die biblischen Geschichten vertraut. Jesus ist kein Fremder. Für andere ist Jesus einer, der das Leben komplett über den Haufen wirft.
der an einer Stelle ihnen begegnet ist und auf einmal hat sich alles geändert, von heute auf morgen. Aber uns gemeinsam ist, allen gemeinsam ist, dass sie bei Christus ankommen, dort, wo sie ihm begegnen. Ihr Ziel, ob das beabsichtigt war oder nicht beabsichtigt war, das ihr Ziel, ob es nach einer aufsuchenden Reise war oder einfach, weil man keinen besseren Ort bekommen hat, ihr Ziel ist da, wo sie Jesus treffen. So wie in der Weihnachtsgeschichte. Im Stall, da wo Gott Mensch wird, wo man vor ihm knien kann, wo man ihn im Arm halten kann.
Mir gefällt bei dem Lied, dass da diese vierte Strophe noch dabei ist. Also dieses Lied ist ja so ein bisschen, der Stern führt uns hin zum Stall, der Stern lässt uns eigentlich da bleiben, wir bleiben hier, heißt es in der dritten Strophe. Und am Schluss heißt es aber, Stern über Bethlehem, kehren wir zurück mit dem hellen Schein im Blick. Das gehört nämlich auch dazu, zur Weihnachtsgeschichte. Und das ist das, was wir jetzt hier an der dritten Station uns noch ein bisschen vor Augen führen wollen. Dass es auch weitergeht, nach dem, was im Stall passiert ist. Die weißen Männer, wohin gehen die zurück? Wahrscheinlich, steht nirgends in der Bibel, aber wahrscheinlich gehen sie zurück in ihr Heimatland, in den Osten. Sie tragen das Erlebnis dorthin zurück, wo sie leben. Sie nehmen es mit in ihren Alltag als Wissenschaftler. Das habe ich mir überlegt, vielleicht werden sie auch künftig, wenn sie weiterhin Wissenschaftler sind und in die Sterne schauen und ihre Schlüsse ziehen, ihre Deutungen ableiten, werden sie wahrscheinlich dieses Erlebnis im Hinterkopf behalten. Das wird weiterhin auch eine Rolle spielen für ihr Leben, für ihren Alltag, für ihre Deutungen. Vielleicht nehmen sie auch die Begegnung mit, dass es einer ist, mit dem man noch gar nicht diskutieren kann, mit dem man sich noch gar nicht akademisch austauschen kann, wie sie das als Wissenschaftler vielleicht ja gern würden, mit einem Königskind. Und trotzdem haben sie was gelernt auf dieser Reise, dass eben dieser König ein anderer ist. Nicht wie sie gedacht haben im Palast, sondern ein ganz einfacher im Stall. Die Hirten, wohin gehen sie zurück? Kann man lesen in Lukas 2, Vers 20. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Da steht sogar was in der Bibel, wie sie zurückkehren, nämlich voll des Lobes. Die können gar nicht anders als Gott zu loben, weil sie das jetzt erlebt haben. Das Erlebnis berührt sie zutiefst und vielleicht ist das für Hirten ja was Außergewöhnliches, ja, dass man Gott aus tiefstem Herzen heraus lobt oder auch laut lobt. Ich weiß es nicht genau. Wie waren eher raue Gesellen damals vermutlich und deshalb ist es wahrscheinlich was anderes als es sind auf jeden Fall keine Tempelsänger aus Jerusalem und trotzdem nehmen sie das Lob Gottes mit. Sie gehen auch wieder zurück in ihren Alltag. Sie bleiben nicht in dem Stall, obwohl ihr Alltag gar nicht weit weg ist. Aber sie nehmen ein Loblied mit. Sie preisen ihn, weil er ihnen das geschenkt hat, was er ihnen angekündigt hat. Und sie nehmen die Begegnung mit Jesus mit, auch wenn sie vielleicht für ihren Alltag gar nicht wesentlich jetzt erstmal was ändert. Es ist weiterhin ein Hirtenalltag. Der hat weiterhin seine Herausforderungen. Der ist weiterhin nicht so einfach. Sie bleiben Bedürftige. Die werden dadurch jetzt nicht einfach reich oder beschenkt. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie dieses Gold oder Weihrauch oder Myrrhe mitgenommen hätten. Vermute ich mal nicht. Das wäre bestimmt irgendwo berichtet worden, denke ich mal. Nee, sie werden wahrscheinlich Bedürftige geblieben sein. Trotzdem beschenkt mit der Begegnung mit Gott. Und Maria und Josef, die gehen auch weiter, die bleiben auch nicht im Stall. Gar nicht lang bleiben sie im Stall, denn man weiß, dass sie nach 8 Tagen, also als Jesus 8 Tage alt ist, in Jerusalem, in den Tempel gehen. Ganz traditionell führen sie die Gewohnheit fort, die man üblicherweise so gemacht hat. In den ersten 8 Tagen bringt man den Erstgeborenen in den Tempel, wo man ihn nach der Gewohnheit Gott weiht, weil er der Erstgeborene ist. Und dann geht ihre Reise noch weiter. Maria und Josef gehen nicht direkt auf direkten Weg zurück nach Nazareth. Sie können das nicht. Sie müssen nämlich fliehen aus ihrem eigenen Land. Sie müssen in ein fremdes Land gehen. Sie gehen nach Ägypten, weil sie der Gefahr ausweichen müssen. Für Maria und Josef ist es, mit Jesus im Gepäck sind sie im Visier des Königs. Als Flüchtlinge müssen sie eine Zeit in Ägypten überbrücken. Und wir wissen nicht genau, was sie dort erleben. Wahrscheinlich schade, finde ich, dass die Bibel nicht erzählt, was dann Maria und Josef dort in Ägypten erlebt haben. Wir erfahren überhaupt relativ wenig, wie es bei denen weitergeht. Erst als Jesus 12 ist, erfahren wir wieder, was dann passiert. Erstmal erfahren wir sonst gar nichts. Wir erfahren nicht, wo sie in Ägypten untergekommen sind, wie sie ihn großgezogen haben, wie lange sie dort bleiben. Aber wir erfahren, dass sie den Stall verlassen, dass auch sie weitergehen. Und so geht es uns auch, liebe Gemeinde. Auch wir gehen nach den Festtagen wieder weiter. Zurück auch in den Alltag, vielleicht nicht gleich, aber irgendwann kommt der Alltag dann auch auf uns wieder zu. Da holt uns manches wieder ein, was normal ist. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber wir dürfen auch das mitnehmen, was wir an Weihnachten erlebt haben. Das, was Jesus in uns bewegt hat, vielleicht auch einfach ein Gedanke, der uns bleibt, eine Liedstrophe, die wir vielleicht noch mitnehmen. Das kann man sich zum Schluss ja mal für sich persönlich überlegen. Was möchtest du eigentlich mitnehmen an Gedanken, an Momenten, an Zielen vielleicht, wenn es wieder zurückgeht in deinen Alltag? Was möchtest du aus Weihnachten 2021 mitnehmen? In alles, was kommt, darfst du auf eine Sache ganz sicher mitnehmen, nämlich die Gewissheit, dass Gott auch diese weiteren Wege mit dir geht. Er lässt keinen allein weitergehen. Er ist nämlich nicht nur im Stall bei den Weisen und auch nicht nur bei den Hirten und auch nicht bei Maria und Josef und bei uns auch nicht. Er geht weiter mit uns. Wo du auch hingehst und was dir auch begegnet, du hast auf jeden Fall Jesus mit dabei, den du jederzeit zurufen kannst und auch sagen kannst, was dich beschäftigt, was dich anstrengt, was dich quält. Und das dürfen wir tun im Gebet. An jedem Tag und auch heute. Und deshalb halten wir jetzt auch ein Fürbittengebet und sagen ihm das, was wir für uns und für andere erbitten. Herr unser Gott, wir gehen jetzt bald aus diesen Weihnachtstagen wieder zurück in den Alltag, in die Arbeit, in unsere Aufgaben zu Hause, in Begegnungen, auch in manches Schwierige, was da auf uns wartet. Und wir bitten dich, dass wir mit der Gewissheit gehen, die auch die Weisen von der Begegnung mit dir mitgenommen haben, mit dem Vertrauen in dich und deine Weisung, sodass sie einen anderen Weg heimgenommen haben, als König Herodes von ihnen wollte. Wir bitten dich, dass auch wir uns auf deine Weisung verlassen können. Und Herr, wir bitten dich, dass wir das Lob auf unseren Lippen und in unseren Herzen mitnehmen, so wie es die Hirten getan haben, dass wir weitergeben, was uns gut getan hat in diesen Tagen, dass wir die Freude ausstrahlen und an manchen Gedanken auch dranbleiben, dass wir zu Verkündigern der Weihnachtsbotschaft werden, auch dann, wenn das Weihnachtsfest aus dem öffentlichen Interesse wieder verschwindet. Und Herr, wir bitten dich auch, dass wir weitergehen wie Maria und Josef mit Christus in unserem Leben. Und auch wenn uns Gefahr droht, dass wir auf dich hören und auf dich vertrauen, dass wir zusammenstehen und gemeinsam dich ins Leben tragen. Herr, wir bitten dich für alle, an denen in diesen Weihnachtstagen deine Geburt, der Grund von diesem Fest, völlig vorbeigegangen ist, die im Blick auf alles mögliche andere dich übersehen haben. Wir bitten dich, geh ihnen nach und begegne ihnen dort, wo sie dich entdecken können. Wir bitten dich auch für alle, die müde sind oder geschwächt, durch vielleicht schwierige Begegnungen, durch Enttäuschungen oder auch durch Einsamkeit. Hilf ihnen, dass sie Kraft finden und Menschen, die du ihnen in den Weg stellst. Und Herr, wir bitten dich, dass aus diesen Weihnachtstagen das Licht der Hoffnung in unser Land strahlt, dass wir nicht wieder in eine dunkle und trübe Zeit abtauchen, sondern dass wir dein Licht auch weiter leuchten sehen. Und so, Herr, bitten wir dich, dass dein Reich kommt, dass sich verwirklicht, was du mit deinem Kommen in Bethlehem damals begonnen hast. Das und noch viele andere Bitten, die uns persönlich beschäftigen, legen wir jetzt hinein, wenn wir gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich.